Gemeinde. Ich habe mich in den vergangenen Wochen intensiver mit der Apokalypse des Jesaja auseinandergesetzt. Es sind dies die Kapitel 24 bis 27 im Buch des Propheten Jesaja. Wenn wir unseren Jahresvers aus Psalm 33, denn das Wort des Herrn ist zuverlässig, treu ist er in allem, was er tut, ernst nehmen wollen, kommen wir nicht darum herum, uns auch mit schwierigen Texten in der Bibel zu befassen. Gerichtsworte sind schwierig. Annemarie wird uns nun einen Abschnitt zum Gericht Gottes über diese unsere Welt lesen. Wir schauen uns dazu Bilder aus unserer heutigen Zeit an.
Ich lese aus Jesaja 24, die Verse 1 bis 12. Seht ihr, wie der Herr die Erde leer fegt? Wie er alles zerstört und auf den Kopf stellt? Seht ihr, wie er ihre Bewohner in alle Himmelsrichtungen zerstreut? Volk und Priester, Knecht und Herr, Magd und Herrin, Käufer und Verkäufer, Gläubiger und Schuldner, solche, die verleihen und solche, die borgen, alle trifft das gleiche Los. Denn die Erde wird völlig verwüstet, ausgeplündert liegt sie da. Der Herr selbst hat es angekündigt. Die Erde vergeht und verdorrt, die ganze Welt zerfällt. Auch ihre Machthaber gehen zugrunde. Die Menschen haben die Erde entweiht. Denn sie haben Gottes Gebote und Ordnungen missachtet und so den Bund gebrochen, den er damals für alle Zeiten mit ihnen geschlossen hat. Darum trifft sein Fluch die Erde und zehrt sie aus. Die Menschen müssen ihre gerechte Strafe tragen. Sie schwinden dahin, nur ein kleiner Rest wird überleben. Die Weinberge verdorren und die Trauben hängen zusammengeschrumpft an den Reben. Lachen verkehrt sich in Seufzen, die fröhliche Musik von Tamburinen und Lauten verstummt. Der Lärm der Feiernden bricht plötzlich ab. Weder Wein noch Gesang kann sie erheitern. Jedes berauschende Getränk stößt ihnen bitter auf. Die Stadt liegt in Trümmern und menschenleer da. Die Häuser sind verriegelt, sodass niemand hineinkommt. Lautes Klagen hallt durch die Gassen, weil es keinen Tropfen Wein mehr gibt. Jede Freude ist vergangen, aller Frohsinn verflogen. Von der Stadt bleibt nur ein großes Trümmelfeld. Alle Tore sind zerstört.
In Diskussionen höre ich immer wieder, ich schaue keine Tagesschau mehr. Immer diese Hiobsbotschaften. Ich mag das alles nicht mehr hören. Ist es euch beim Hören dieses Textes und Anschauen der Bilder auch so ergangen? Ich könnte euch da sehr gut verstehen. Tatsächlich habe ich im Internet keine einzige Predigt zu diesem Abschnitt aus der Bibel gefunden. Auch ich werde heute versuchen, euch einen anderen Text näher zu bringen, einen, welchen ich liebgewonnen habe. Mitten in diese düsteren Prophezeiungen hinein leuchtet nämlich im folgenden Kapitel 25 ein Lied auf, das tiefe Dankbarkeit und Hoffnung ausdrückt. Daraus wollen wir nun ein paar Verse hören.
Ich lese die Verse 6 bis 9 aus dem Kapitel 25. Auf diesem Berg aber wird der Herr der Heerscharen allen Völkern ein fettes Mahl zubereiten. Ein Mahl mit alten Weinen, mit fettem Mark, mit alten geläuterten Weinen. Und verschlingen wird er auf diesem Berg die Hülle über allen Völkern und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Den Tod hat er für immer verschlungen und die Tränen wird Gott, der Herr, von allen Gesichtern wischen. Und die Schmach seines Volks wird er verschwinden lassen von der ganzen Erde. Denn der Herr hat gesprochen. Und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott. Auf ihn haben wir gehofft, dass er uns hilft. Das ist der Herr. Auf ihn haben wir gehofft. Lasst uns jubeln und froh sein über seine Hilfe.
Diese vier Verse wecken in mir eine Fülle von Assoziationen. Ich möchte vier davon herausgreifen und etwas näher betrachten. Erstens das Festmahl. Im Neuen Testament finden wir eine große Zahl von Texten über Mahlzeiten, beginnend bei der Hochzeit zu Kana, über die Gleichnisse zum Gastmahl, das Abendmahl und schließlich bis zu den Worten in Offenbarung 19, wo Johannes schreibt: Dann befahl mir der Engel, schreib, glücklich, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, Gott selbst hat das gesagt und seine Worte sind zuverlässig. Weshalb ist in der Bibel gemeinsames Essen und Feiern so wichtig? Beim Essen erfahren wir Sättigung, unser Hunger wird gestillt. Ein gemeinsames Mahl bietet aber viel mehr. Die fröhliche Gemeinschaft vermittelt uns das Gefühl, dazu zu gehören, wertvoll zu sein, geliebt zu werden. Mit dem Essen, Trinken und Tanzen, was zu einem richtigen Fest einfach dazugehört, sind alle unsere Sinne angesprochen. Es soll unserem Körper, unserer Seele und unserem Geist gut gehen. Schließlich dürfen wir beim Feiern des Abendmahls immer wieder neu staunen über die unermessliche Liebe von Jesus zu uns Menschen. Was auffällt, und das ist schön so, alle Völker sind eingeladen, alle Völker. Niemand, wirklich niemand ist ausgeschlossen. Wir alle gehören dazu. Jesaja betont das in seinen Prophezeiungen immer wieder. In den Evangelien tönt es jedoch anders. Jesus betont wiederholt und sehr deutlich die Möglichkeit, dass Menschen, welche nicht vorbereitet sind auf das Kommen des Bräutigams, vom Gastmahl ausgeschlossen werden können. Ich erinnere an das Gleichnis der klugen und törichten Jungfrauen. Oder an das Gleichnis vom königlichen Gastmahl, bei welchem ein Teilnehmer kein festliches Gewand trug und vom großen Fest weggewiesen wurde. Weshalb diese Unterschiede? Vielleicht finden wir eine Antwort, wenn wir uns überlegen, an welche Hörerschaft die jeweiligen Bibelworte gerichtet sind. Im Jesaja-Text handelte es sich um eine bedrohte, verängstigte, leidende Menschen, welche gerade vorher die entsetzlichen Gerichtsworte über die Zerstörung der Erde und den Verlust jeder Freude gehört hatten. Sie brauchten Trost und Ermutigung. Jesus hingegen sprach in eine gesellschaftlich aufgeheizte Situation hinein. Er war trotz seiner Zeichen und trotz seiner Predigten mit immer mehr Ablehnung konfrontiert. Ja, er wurde wenige Tage später zum Tod verurteilt und gekreuzigt. Folglich konfrontierte er seine ZuhörerInnen ganz direkt mit ihrem Problem, nämlich nicht bereit zu sein für den Messias, welchen sie sich doch herbeiwünschten, nicht wach zu sein für die Zeichen der Zeit. Und wie steht es bei uns? Es gibt Zeiten, in welchen wir einfach Trost brauchen. Trost und Zuwendung. Es gibt aber auch Lebensphasen, in welchen wir Konfrontation nötig haben, um wach und aufmerksam zu bleiben oder aufmerksam zu werden, um unsere Schwächen wahrzunehmen und unsere Schwächen wahrzunehmen und umzukehren. Ich möchte euch deshalb auffordern, diejenigen Aspekte zu Gottes Festmahl mitzunehmen, welche ihr heute nötig habt. Die anderen Seiten aber nicht zu vergessen. Mein zweiter Punkt, das Verschlingen. Jesaja verwendet zweimal den Begriff für Auffressen, Verschlingen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, nimmt Paulus dieses Bild mit dem berühmten Satz auf: Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Was genau das bedeutet, was Jesaja schreibt. Den Tod hat er für immer verschlungen. Beim Lesen dieser prophetischen Worte fällt auf, dass hier eine Perfektform, also eine Vergangenheitsform, verwendet wird, obwohl das Verschwinden des Todes doch eine Zukunftshoffnung für uns ist. Dies ist auch im hebräischen Text so. Jesaja weist also darauf hin, dass der Tod in der Auseinandersetzung mit Gott bereits verloren hat. Mit dem Ostererlebnis und dem Glauben, dass Jesus mit seiner Auferstehung dem Tod alle Macht genommen hat, teilen wir Christen diese Haltung. Trotzdem wissen wir natürlich, dass wir nach wie vor in einer gefallenen, bedrohten Welt leben. Wir erleben immer noch viel Leid, Not, Verzweiflung. Aber Gott wird unsere Tränen abwischen. Dies ist und bleibt unsere Zukunftshoffnung. Drittens, die Hülle, die Decke. Ich lese nochmals den Vers 7. Und verschlingen wird er auf diesem Berg die Hülle über allen Völkern, die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Was könnte mit diesen Begriffen Hülle oder Decke gemeint sein? Ich kann mir folgende Erklärung vorstellen. Alle Völker, wir alle müssen uns auseinandersetzen mit der Begrenztheit unseres Lebens, mit Leiden, mit Tod. Die Hülle könnte als eine Art Trauerschleier interpretiert werden. Ein Schleier, der unseren Blick begrenzt und uns die hoffnungsvollen Seiten unseres Lebens und auch die Vision für eine friedliche Zukunft ohne Leiden raubt. Eingehüllt in Trauer, Depression, Hoffnungslosigkeit leben wir oft im Dunkeln. Wie gut, wenn Gott diese Hülle verschlingt. Eine Hülle oder Decke kann aber auch andere Funktionen wahrnehmen. Wenn wir heute in die Sonne gehen, schützen wir uns mit Kopfbedeckungen und Sonnencremen, da die Sonnenbestrahlung für uns zu intensiv ist. Oder wir haben zu Hause eine Löschdecke, um irgendein kleines Feuer, das plötzlich entstehen kann, zu löschen. Eine solche Aufgabe einer Umhüllung finden wir in 2. Mose, Kapitel 34, die Verse 29 bis 30. Als Mose mit den beiden Tafeln in der Hand vom Berg Sinai herabstieg, lag ein Glanz auf seinem Gesicht, weil er mit Gott gesprochen hatte. Mose selbst merkte nichts davon. Aaron und die anderen Israeliten aber sahen sein leuchtendes Gesicht und fürchteten sich, in seine Nähe zu kommen. Und noch Vers 33, als Mose ihnen alles gesagt hatte, verhüllte er sein Gesicht mit einem Tuch. Mose war in der Gegenwart Gottes so erfüllt, dass die Herrlichkeit oder die Heiligkeit Gottes auf seinem Gesicht leuchtete. Er deckte sein Gesicht mit einem Schleier zu, um das Volk Israel zu schützen, da dieses die Herrlichkeit Gottes nicht ertragen konnte. Zu sehr erinnerte dieses Leuchten, diese Reinheit Gottes an die eigene Begrenztheit und Schuld. Paulus nimmt diese Szene im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, auf. Ich lese die Verse 12 bis 16. Von solcher Hoffnung erfüllt, treten wir mit großem Freimut auf. Nicht wie Mose, der sein Angesicht mit einer Decke verhüllen musste. Aber ihr, der Israeliten, Sinn wurde verdunkelt. Denn bis zum heutigen Tag liegt dieselbe Decke auf dem alten Bund, wenn daraus vorgelesen wird. Und sie wird nicht weggenommen, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Ja, bis heute liegt eine Decke auf ihrem Herzen, so oft aus Mose vorgelesen wird. Sobald sie sich aber dem Herrn zuwenden, wird die Decke hinweggenommen. Die Decke oder der Schleier ist also für Paulus ein Symbol für das Verhülltsein des alten Bundes, des Gesetzes, für die bleibende Distanz zwischen dem sündigen Volk und dem heiligen, zwischen dem sündigen Volk und dem heiligen Gott. Diese Trennung ist durch den Kreuzestod und die Auferstehung von Jesus Christus für uns Gläubige aufgehoben. Die Decke ist verschlungen, hinweggenommen. Aus meiner Sicht könnte dies auch eine Interpretationsmöglichkeit für unseren Text sein, wo Jesaja schreibt: Und verschlingen wird er die Hülle über allen Völkern und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Er prophezeit, dass der Moment kommen wird, an welchem alle glaubenden Menschen dem barmherzigen Gott, dem Gott, der die Tränen abwischt von allen Gesichtern, offen und ohne Scham begegnen können. Diese Prophezeiung ist mit dem Leben und Sterben von Jesus erfüllt worden. Wir Christen können uns also zurücklehnen. Wir haben nun den Durchblick, oder etwa nicht? Nein, dies ist zu kurz gegriffen. Nach wie vor hoffen wir auf unsere eigene Auferstehung, glauben an ein ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott, leben aber immer noch konfrontiert mit Begrenztheit, Leiden und Tod. Jesaja fügt in Vers 8 noch Folgendes an: Und die Schmach seines Volkes wird er verschwinden lassen von der ganzen Erde. Das Volk Israel ist nach wie vor Gottes Volk, das Volk, welches er leidenschaftlich liebt. Das jedoch auf der ganzen Erde ausgegrenzt und verschmäht wird. Christen haben wesentlich dazu beigetragen, dass der Antisemitismus sich über die ganze Welt verbreitet hat. Wir alle sind aufgefordert, dafür zu beten, dass Rassismus gegenüber diesem Volk, aber auch gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen ein Ende findet. Ich komme zu meinem letzten Punkt, die Hoffnung. Ich lese den Vers 9 noch einmal. Und an jenem Tag wird man sagen: Seht, das ist unser Gott, auf ihn haben wir gehofft, dass er uns hilft. Jesaja hält an der Hoffnung fest, dass trotz aller Katastrophen, die er beschrieben hat, die wir als Lesung auch gehört haben, Gott da ist und helfen wird. Auch wenn das an einem unbekannten Tag in der Zukunft sein wird. Und hier möchte ich an die bekannte Geschichte der beiden Jünger von Jesu auf dem Weg nach Emmaus erinnern. Sie begegneten dem auferstandenen Jesus, erkannten ihn aber nicht. Sie berichteten ihm, dass Jesus 3 Tage vorher gekreuzigt worden sei. Und sie hatten doch gehofft, dass Jesus der Erlöser sei. Ihre Trauer war wie eine Hülle vor ihren Augen, sodass sie die wunderbare Realität der Auferstehung Jesu nicht erkennen konnten. Geht es uns nicht auch manchmal so, dass die Widrigkeiten in unserem Leben wie eine Hülle alles zudecken, sodass wir das Hoffnungsvolle, Schöne nicht mehr sehen können? Glücklicherweise ist die Geschichte über die Emmaus-Jünger hier noch nicht zu Ende. Sie laden Jesus zum Nachtessen ein. Und siehe da, beim Brechen des Brotes fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Die Hülle ist verschlungen. Sie erkennen Jesus. Sie wissen nun, Jesus ist auferstanden. Und sofort machen sie sich auf, um die frohe Botschaft den anderen Jüngern zu verkünden. Ist es nicht erstaunlich? Die Mahlzeit ist es, das gemeinsame Essen, das ihnen hilft, die Wahrheit zu erkennen. Wir Menschen sind so geschaffen, dass wir konkrete Sinneserfahrungen brauchen. Jesus hat den Jüngern das Brot gebrochen und ihnen so gezeigt, dass sie zum fürstlichen Gastmahl, das Gott für alle Völker zubereitet hat, eingeladen sind. Ich selbst habe als etwa 18-Jähriger ein Jahr vor meiner Matur beglückende Gemeinschaft in der Schülerbibelgruppe meiner Schule erfahren. Diese Begegnungen mit jungen Christen haben mein Leben verändert, haben mich zu Jesus geführt. Ohne diese würde ich heute wohl nicht hier stehen. Im Leben von uns allen gibt es solche schöne Zeiten, aber auch immer wieder dunkle Zeiten. Auch der Autor des Jesaja-Textes, welchen Annemarie zu Beginn des Gottesdienstes gelesen hat, prophezeite solch rabenschwarze Zeiten. Aber mitten in Gerichts- und Untergangsszenarien hinein leuchtet Hoffnung auf. Das ist der Herr, auf ihn haben wir gehofft. Lasst uns jubeln und froh sein über seine Hilfe. Auch wir alle dürfen im Glauben an Jesus Christus in allen Belastungen und Problemen immer wieder Ermutigung erfahren. Schon heute scheint das Licht im Dunkeln. Und zugleich wollen wir an der Hoffnung festhalten, dass Gott uns alle Tränen abwischen wird.